SWR 2 Wissen.
Diskutieren über Genscheren oder Langlebigkeit? Biohacker stellen sich lieber ins Labor und probieren die Dinge praktisch aus. Sie testen, ob sich Pilzmyzel als Baustoff eignet und wollen lernen, wie man fermentiert. Sie treffen sich zum gemeinsamen Experimentieren und teilen die Ergebnisse in digitalen Netzwerken. Biohacker bilden ein wachsendes Netzwerk aus Aktivisten und Neugierigen, aus Laien und Profis. Sind das alles Hobbyisten oder vielmehr Vordenker einer neuen Bürgerwissenschaft? Welche persönliche Entwicklung haben sie durchlaufen und was treibt sie an? In Amsterdam und Berlin treffe ich zwei Akteure einer weltweit vernetzten Szene. Sie zeigen mir, worum es beim Biobasteln auch noch gehen kann.
Biohacker. Bastler, Forscher, Weltenretter. Eine Sendung von Nicola Wettmarshausen.
Wie bringt der Code des Lebens, gespeichert in der DNA, eine so große Vielfalt an Lebensformen hervor? Eine Frage, die Rüdiger Trojok schon als Schüler fasziniert. Folgerichtig studiert er Molekularbiologie und spezialisiert sich auf synthetische und systembiologische Fragen. Heute forscht er nicht an der Uni, sondern in seinem Privatlabor. Er nennt sich Biohacker, veranstaltet Workshops, hält Vorträge und arbeitet gerne mit Künstlern zusammen. Ich treffe Rüdiger Trojok in Berlin.
Ich habe letztens ein Experiment gemacht, bei dem ich ein Gen, das für Laktase kodiert, eingenommen habe. Mit dem Ziel, zumindest dem theoretischen Ziel, dann meine Laktoseintoleranz damit zu neutralisieren. Um die Frage aufzuwerfen, wem gehört dann diese Information? Wenn ich jetzt mich selbst genmanipuliere, also meine Darmmitbewohner genmanipuliere, und ich ja dann aber mit meiner Umwelt, meinen Mitmenschen interagiere, dann kriegen die das ja auch ab. Wie geht man dann damit um?
Rüdiger Trojok weiß nicht, ob sein Selbstversuch geglückt ist. Für ihn war es auch kein wissenschaftlicher Test. Er wollte vielmehr diese ganzen Fragen aufwerfen in einer Kunstgalerie. Ein harmloses Experiment, sagt er mir, denn er hat die Gene nicht wirklich neu designt. Es gibt sie ja sowieso.
Und es ist halt die Frage, wer übernimmt diese Verantwortung, wer trifft die Entscheidung? Gerade wenn es jetzt ans Eingemachte geht, wie an die eigenen Gene. Wo endet die Hoheit über meinen eigenen Körper? Gehört mein Mikrobiom mit dazu? Ist das Außenwelt? Ist das ein Teil von mir? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Es ist beides eben. Es ist jetzt so eine neue Welt, die sich da plötzlich auftut durch diesen tiefen Einblick, den man bekommen hat durch die Wissenschaften.
Schon während seiner Studentenzeit interessiert sich Rüdiger Trojok für die gesellschaftlichen Auswirkungen biologischer Forschung, für politische und ethische Fragen. Doch er merkt, weder das Forschungslabor an der Universität noch die Biotech-Firma ist der richtige Ort dafür. Der Biologe möchte seine Fragen aber trotzdem diskutieren, macht sich Gedanken, will was ändern. Gleichzeitig ist er fasziniert von den Möglichkeiten und Ideen der synthetischen Biologie. 2009 macht er mit bei iGEM, dem internationalen Wettbewerb für genmanipulierte Maschinen. Der findet alljährlich am MIT in Boston statt. Bei iGEM versuchen studentische Teams aus aller Welt, sogenannte Biobricks herzustellen. Genschnipsel, mit denen man Bakterien umprogrammieren kann. iGEM ist ein Ort für verrückte Ideen. Und es herrscht ein Gefühl von Aufbruchsstimmung unter den Studenten. Alles scheint machbar.
Und dann saßen wir da nach dem Jamboree, nach dieser großen Partyveranstaltung da, im Hotel mit ein paar mexikanischen Studenten und haben so abends zusammen rumgesponnen, was man denn alles machen könnte mit dieser Technologie. Und sind dann drauf gekommen, dass man könnte ja auch Bakterien, die in der Scheide leben, bearbeiten, um mikrobielle Verhütung zu entwickeln.
Die Gruppe hat keine konkrete Vorstellung, wie man so etwas machen kann. Natürlich vorkommende Milchsäurebakterien genetisch zu einem Verhütungsmittel umzubauen. Und so gerät das Thema bei den Teammitgliedern schnell in Vergessenheit. Nicht so bei Rüdiger Trojok. Er beschließt, diese ungewöhnliche Verhütungsmethode in seiner Diplomarbeit zu erforschen.
Na, ich gedacht, okay, nehmen wir doch die Bakterien und lassen die Bakterien mal den Job machen, dass sie Substanzen produzieren, die dann Spermien erstmal verwirren, weil Spermien orientieren sich nach dem Geruch, die riechen die Eizelle und schwimmen dann dahin. Und dann war meine erste Idee, ich baue die Bakterien so um, dass sie nach Eizelle riechen und die Spermien dann nicht wissen, wo die Eizelle ist und immer zu den Bakterien hinschwimmen.
Seine Abwehrstrategie soll dreistufig werden. Die Spermien werden erst verwirrt, dann verklebt und im dritten Schritt abgetötet.
Wie das dann im Detail abläuft, müsste man halt alles ausprobieren. Es ist noch ein Haufen Arbeit, das auszumessen und irgendwelche Risiken auszuschließen und es möglichst stabil zu machen. Aber ich halte es für lösbare Probleme.
Der Biologiestudent glaubt an die Machbarkeit seiner Idee. In seiner Diplomarbeit schreibt er an einem theoretischen Konzept und bewirbt sich anschließend bei der Bill und Melinda Gates Stiftung um Fördergelder. Damit will er die praktische Umsetzung finanzieren. Doch jemand anders ist schneller. Ein Forscherteam aus Israel hat eine sehr ähnliche Idee und kooperiert bereits. Rüdiger Trojok geht leer aus. Was tun ohne Stipendium und neuen Univertrag im Rücken, ohne Forschungs- und Fördergeld? Er entschließt sich, sein Konzept trotzdem zu veröffentlichen, ohne Patentschutz, als Open-Source-Projekt auf einer Internetplattform für Biobastler.
Eine Idee war halt, dass man es als Open-Source-Projekt entwickeln könnte, so wie jetzt Linux entwickelt wurde. Dass halt ganz viele Leute auf der ganzen Welt sich zusammentun und sagen so, hey, das ist eine gute Idee, eine gute Sache, wir stecken da ein bisschen Ressourcen rein und bauen mal hier einen Gencode, stellen den online, dass andere damit darauf aufbauen können, den weiterentwickeln können und dass dann so ja, viele Leute dezentral zusammenarbeiten und dieses System etablieren. Das wäre so meine Idealvorstellung, wie sich sowas entwickeln könnte. Dann wäre auch sichergestellt, dass alles transparent abläuft, dass man auch weiß, was da drin ist, dass es einigermaßen sicher ist. Weil sobald eine Sicherheitslücke ist, haben andere Leute die Chance, das zu entdecken und zu fixen.
Dafür entwickelt Rüdiger Trojok gemeinsam mit anderen sogar ein neues Rechtskonzept. Ausgangspunkt sind die Creative Commons, also Nutzungsrechte, die für Computercodes und digitale Informationen entwickelt wurden.
Und ich glaube, wenn man diese Konzepte in die Biologie überträgt, hätte man wirklich ein mächtiges Mittel zur Hand, um zum Beispiel auch sowas wie das verhütende Bakterium zu entwickeln. Was man halt eben dazu bräuchte, ist ein neues Konzept für geistiges Eigentum für lebende Systeme. Und lebende Systeme können ein genetischer Schaltkreis sein, ein Bakterium oder ein ganzer Urwald. Und es würde auch die Möglichkeit ergeben, dass man Dinge, die Gemeingüter sind, unter fairen Bedingungen zur Nutzung freigibt und nicht nur vereinnahmt durch Rechtsansprüche und Patente.
Dieses sogenannte Bio-Commons-Konzept stellt Rüdiger Trojok auf Konferenzen vor und bringt es in einen Report zur synthetischen Biologie ein. Der Biologe ist in viele Richtungen aktiv, schreibt über Technikfolgenabschätzungen für den Deutschen Bundestag und gründet Biotinkering Berlin, einen Verein für Biobastler. Der Verein sucht Räumlichkeiten für ein größeres Gemeinschaftslabor. Doch größere Räume sind auch in Berlin nicht billig und Bauanträge ziehen sich hin. Darum beschließt Rüdiger Trojok, vorerst zu Hause in seinem Privatlabor zu arbeiten. Als ich ihn frage, wo es denn funktionierende Gemeinschaftslabore mit Biobastlern gibt, empfiehlt er mir, nach Amsterdam zu fahren. Mitten auf dem Amsterdamer Neumarkt finde ich ein romantisches Gebäude. Wie ein kleines Schlösschen sieht es aus. Amsterdamer nennen es De Waag, die Waage. Im 16. Jahrhundert wurde es erbaut, später als Stadtwaage und Zünfterhaus genutzt. Unter seinem Dach gibt es einen Hörsaal, in dem man früher sogar öffentlich Leichen seziert hat. De Waag ist ein sehr besonderes Haus. Ich steige die hölzerne Treppe hinauf. Rechts im Fab Lab, dem Techniklabor, druckt ein 3D-Drucker gerade ein Bauteil für eine Zentrifuge aus. Links, in einem großen hellen Raum, finde ich das Nasslabor. Hier läuft gerade die Biohack Academy, ein Kursangebot der Waag Society.
So, wir haben hier Handschuhe für euch.
Ich denke, wir fangen mit dem Experiment an.
Hier, Handschuhe für die Jodlösung. Wir wollen doch keine Hautreizung riskieren.
Die erste Regel ist, setz deine Schutzbrille auf.
Die erste Übung des Tages ist eine chemische Reaktion. Dazu müssen die Teilnehmer Lösungen aus Jod, Stärkepulver und Vitamin C im Reagenzglas ansetzen. Das Experiment wird Joduhr genannt, weil sich die farblose Mischung erst nach einigen Sekunden zeitverzögert dunkelblau färbt. Peter von Bohemen unterrichtet den Kurs, der eine Mischung ist aus gemeinsamem Experimentieren und der Arbeit an eigenen Projekten. Was hat es mit dem Jodexperiment auf sich?
It's a demonstration reaction. We're testing here how spectrometry works.
Ich möchte etwas damit zeigen. Wir testen hier, wie Spektrometrie funktioniert. Diese Reaktion verursacht eine Verschiebung im Absorptionsspektrum. Und damit können wir probieren, ob das Spektrometer funktioniert. Die Reaktion wird außerdem für magische Tricks verwendet. Sie hat eine lange Tradition in der Magie. Sie ist aber nicht magisch. Das ist Chemie.
Chemie hatte ich zuletzt in der Highschool. Ich erinnere mich, dass ich das Fach nicht mochte, weil das zu viel Magie war. Ich habe das nicht verstanden und das ergab überhaupt keinen Sinn für mich. Physik und Mathe ergaben Sinn, aber Chemie, das ging gar nicht. Aber jetzt bin ich wieder hier und meine Mutter versteht gar nicht, was ich hier mache. Sie hat gesagt, warum machst du das? Du magst sowas doch gar nicht.
Tamara ist in der Endphase ihres Studiums für Industriedesign. Die anderen Teilnehmer sind ausgebildete Architekten, Maschinenbauer oder IT-Fachleute. Sie alle sind gekommen, um Dinge praktisch zu probieren, mit professioneller Anleitung und Unterstützung.
Ich tue dies nebenbei und ich versuche es mit meinem Abschlussprojekt zu verbinden. Es ist super interessant, was wir hier machen. Ich weiß, es ist wie Laborspielen, Dinge auszuprobieren und zu sehen, was dabei herauskommt, was wir damit tun können. Wirklich cool. Ich denke, es ist ein wachsendes Feld, Biodesign. Ich versuche tatsächlich momentan herauszubekommen, wie wir Textilien wachsen lassen können, mit Bakterien und anderen Arten, etwa Pilzgeflechten. Ich glaube, ich könnte eine Menge damit machen.
Während ich mir Tamaras Versuchsreihe anschaue, winkt mich einer der anderen Teilnehmer zu sich herüber.
Come here, I'll show you my experiment.
Komm, ich zeige dir mein Experiment. Ich mache ein Experiment zur Langlebigkeit und verwende dafür Labortiere. Dies ist C. elegans, das sind Fadenwürmer. Die werden als Tiermodell verwendet. Ich nehme sie und füttere sie mit verschiedenartigem Futter.
Tiermodell, das klingt fachmännisch. Ist Tony Garcia Wissenschaftler? Nein, sagt er. Er hat in der IT-Branche gearbeitet und außerdem als Journalist. Beim Recherchieren fand er Studien und Experimente zum Thema Langlebigkeit, die ihn faszinierten. Jetzt, in der Biohack Academy, will er diese Experimente selber machen. Seine Labortiere hat Tony Garcia beim Amolf-Profi-Forschungslabor in Amsterdam organisiert. Den entsprechenden Brutkasten hat er sich aus dem Tierhandel besorgt. Darin will er die Würmer vermehren und ihre Eier ernten.
Du musst die Würmer synchronisieren, sodass alle im gleichen Alter sind, indem du die Eier herausnimmst. Sie sind dann alle zur gleichen Zeit reif. Du bringst sie dann in eine Petrischale mit den Nährstoffen und dann startest du das Rennen. Unter welchen Bedingungen lebt wer am längsten?
Bevor Tony Garcia loslegt, hat er hier im Kurs das praktische Handwerkszeug dafür gelernt. Wie man die Petrischalen mit den Nährstoffen herstellt oder wie man eine Kontamination mit schädlichen Bakterien minimiert. Und dann erzählt er mir von einem Medikament, mit dem er die Würmer füttern will. Es heißt Rapamun. Rapamun ist ein Medikament, das Patienten nach einer Nierentransplantation helfen und die Abstoßung des neuen Organs verhindern soll. Hochdosiert kann es zu Lungenentzündungen führen, Infektionen oder Krebs auslösen. Niedrig dosiert soll Rapamun den Alterungsprozess verlangsamen und lebensverlängernd wirken. Zumindest gibt es dazu Studien mit Hefezellen, Fruchtfliegen, Würmern und Mäusen.
Amerikanische Wissenschaftler haben ein Programm gestartet, um Rapamun ihren Hunden zu füttern, ihren Haustieren. Und einige von ihnen nehmen es sogar selbst, weil sie denken, dass es eine verpasste Chance ist, es nicht zu tun. Wenn ich ein Medikament für Langlebigkeit nicht nehmen würde und es funktioniert und die Risiken sind gering, dann es nicht zu tun und mit 65 oder was auch immer tot umzufallen. Ich möchte einen zwingenden Beweis. Darum mache ich das. Ich will verstehen, was da passiert. Und ich habe die Gelegenheit, es für mich selbst herauszufinden. Aber warum willst du länger leben? Man sollte nicht nur über sein persönliches Interesse nachdenken, sondern auch darüber, was es mit einer Gesellschaft tut und wer Zugriff auf diese Technologie bekommen soll. Das ist eine ganz andere Frage.
Genau darum geht es Peter von Bohemen in der Biohack Academy. Über gesellschaftliche Auswirkungen biotechnologischer Forschung hatte sich der ausgebildete Biotechnologe zunächst wenig Gedanken gemacht, als auch er sich voller Leidenschaft bei iGEM engagierte, dem Genwettbewerb am MIT. Hier entwarf er zusammen mit seinem Team ein Bakterium, das Erdölreste aus dem Salzwasser abbauen und Ölkatastrophen lindern kann. Ölkatastrophen wie die im Golf von Mexiko.
Wir waren Finalisten. Wir waren unter den besten 6 von über 100 Teams. So gesehen war es ein sehr erfolgreiches Projekt. Für mich persönlich aber war es sehr enttäuschend, weil wir einen Organismus gebaut hatten, der ein weltweites Problem lösen kann. Doch niemand will diese Lösung. Man hat also etwas Nutzloses gemacht.
Immer wenn Peter von Bohemen anderen von seinem genveränderten Bakterium erzählte, stieß er bei seinen Gesprächspartnern auf Ablehnung. Vielleicht muss ich das einfach besser erklären, überlegte er. Aber daran lag es nicht, wie er nach einer Weile feststellte.
Und ich dachte, wenn du die Welt verändern möchtest durch Technologie, dann solltest du zuerst die ethischen Einstellungen der Menschen berücksichtigen. Und das ist etwas, woran ich jetzt arbeite, hier in der Wach. Wir sagen nicht, unsere Technologie wird die Welt retten oder unseren Lebensstil verbessern, sondern wir hinterfragen Technologie. Wir wollen wissen, welche Kräfte bestimmte Technologien vorantreiben und welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Wir wollen über die Folgen nachdenken. Und tun das auf eine sehr praktische Weise. Wir sitzen nicht um einen Tisch herum und diskutieren Themen wie Embryo Engineering, Langlebigkeit und ähnliche Dinge. Wir probieren es selbst aus. Wir wollen wissen, wie diese Technologien funktionieren. Und wir wollen sie so benutzen, wie wir es für sinnvoll halten.
Peter von Bohemen glaubt, dass technologische Entwicklungen unser Leben immer stärker beeinflussen werden. Entwicklungen wie selbstfahrende Autos oder genetische Werkzeuge wie CRISPR. Darum ist es ihm wichtig, anders über Entwicklungen nachzudenken, als Industrie und Forschung es tun. In der WAAG will er die Pluralität unterschiedlicher Denkansätze und Meinungen fördern.
Wir laden Künstler und Wissenschaftler ein, weil beide sich ergänzen. Beide versuchen, die Welt zu verstehen, aber aus einem anderen Ansatz heraus. Und zugleich laden wir die breite Öffentlichkeit ein. Bürger, die neugierig sind und beteiligt werden wollen. Die wissen wollen, wie Biotechnologie funktioniert.
Dazu gehört auch eine Kultur des Teilens. Alle Unterrichtsmaterialien, alle Videos, alle Bastelanleitungen für Geräte. Alles ist Open Source. Ohne Transparenz und die Möglichkeit, unter die Haube zu gucken, gäbe es auch gar keine Hackerkultur. Denn die lebt vom Teilen, Verändern und davon, Ideen und Gegenstände aus ihrem Kontext herauszulösen und ihnen eine neue Funktion zu geben.
So anybody in the world could replicate what we're doing.
Jeder weltweit kann nachmachen, was wir tun und die Dinge verändern. Und deshalb glaube ich, die nächsten Versionen werden immer besser werden, weil die Leute die Techniken selbst weiterentwickeln. Und wir bestärken die Menschen in dieser Haltung. Wir lehren sie, was die Vorteile des Hackens sind. Und das ist weniger Amateurtum, sondern es ist eine ernsthafte Ideologie.
Rüdiger Trojok schwebt in Deutschland etwas Ähnliches vor wie die Biohack Academy in Amsterdam. Zusammen mit dem Verein Biotinkering Berlin ist er immer noch auf der Suche nach einem Nasslabor für biologische Experimente. Doch er lässt sich nicht entmutigen. Möglicherweise, weil gerade sein erstes Buch erschienen ist. Es geht um Biohacking und Gentechnologie für alle. Vielleicht aber auch, weil er ein neues Projekt begonnen hat.
Weil es gibt da dieses Problem, dass in der Industrie, gerade in der Tierhaltung, extrem viel Antibiotika eingesetzt wird, aber auch im Obstbau zum Beispiel. Aber je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto schneller werden Bakterien resistent. Und wenn die einmal resistent geworden sind, dann bleiben die auch ziemlich lange in der Umwelt. Also gerade in den Ackerböden findet man jede Menge Resistenzen.
Gegen resistente, krankmachende Bakterien sind vorhandene Antibiotika meist wirkungslos. Da aber die Pharmaindustrie hier kaum noch neue Wirkstoffe entwickelt, zu teuer und wirtschaftlich zu unrentabel, wird das Thema Antibiotikaresistenz zu einem gesellschaftlichen Problem.
Und es wäre doch mal ganz interessant, wenn die Bürger sich selber irgendwie dann das vorknöpfen würden, um zu gucken, wo bei ihnen in der Umwelt welche Resistenzen vorliegen und ob das irgendwie zusammenhängt mit den Resistenzfällen von Krankheitserregern im Krankenhaus.
Doch wie einfach ist das Sammeln und die Weiterverarbeitung solcher Proben? Gerade wenn es um verwertbare Ergebnisse geht, die über ein praktisches Experimentieren von Laien hinausgehen. Ich frage nach bei einem Forscher, der gerade ein ähnliches Bürgerforschungsprojekt gestartet hat, den My Ocean Sampling Day. Im Kern geht es hierbei um dies. 1000 Bürger haben weltweit Wasserproben mit Mikroorganismen gesammelt, die im Labor genetisch analysiert werden sollen. Frank Oliver Glöckner, Professor für Bioinformatik am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, erzählt mir, wie aufwendig die Vorbereitung dazu war. Zuerst hat er mit seinem Team ein dickes Handbuch geschrieben, was die Bürger beim Probensammeln beachten müssen.
Wichtig in dem Zusammenhang, sie sollten uns auch noch möglichst viele Umweltparameter geben. Wo wurde die Probe genommen? Wann wurde sie genommen? Wassertemperatur, Lufttemperatur, pH-Wert, Salinität. Das musste auf jeden Fall vorhanden sein. Zusätzliche Parameter waren natürlich erwünscht.
Ein weiterer Aspekt ist die Konservierung und die Genanalyse. Frank Oliver Glöckner will die Proben vergleichen können und darum braucht er ein standardisiertes Verfahren.
Wenn ich da jetzt, sagen wir mal, 100 Bürger DNA-Extraktionen machen lasse, habe ich hinterher 100 verschiedene Ergebnisse. Das ist genauso, wenn ich 100 verschiedene Wissenschaftler ranlasse, kriege ich auch 100 verschiedene Ergebnisse.
Darum werden alle Proben von einer einzigen Person aufgearbeitet. Anschließend schickt das Forscherteam die Proben zu einer Sequenzierungsfirma. Zurück kommt der genetische Code.
Und da versuchen wir dann wieder, die Bürger einzubeziehen. Nur muss man natürlich auch sehen, erstmal das, was an Daten zurückkommt, ist ein Wust von AGCTs, also die vier Grundbausteine des Lebens, Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin. Und wir wollen versuchen, das so aufzuarbeiten, dass auch, ich sage jetzt mal, normale Menschen verstehen, wie man sich mit diesen Daten überhaupt auseinandersetzt.
Aber die Laborarbeit, ist es nicht genau das, was spannend ist? Das zu sehen, was hinter den Kulissen passiert, um sich ein Bild machen zu können? Ist es nicht das, was Biohacker und Laien erleben wollen?
Also ich glaube, ich kann die Bewegung verstehen. Es ist einfach etwas, das, glaube ich, aus der Geschichte heraus von Seiten der Wissenschaft falsch gemacht wurde. Es wurde so ein Mysterium um dieses ganze wissenschaftliche Getue gemacht, sodass es natürlich am Schluss interessant wurde, was machen die da und kann ich das auch machen?
Probleme sieht Glöckner vor allem darin, dass man sich um so viele Dinge gleichzeitig kümmern muss. Die Entsorgung krebserregender Chemikalien, die Behandlung genveränderter Organismen, die Sicherheit selbstgebauter Geräte. Dazu kommen die rechtlichen Fragen zu den Versuchen selbst, die eventuellen Genehmigungen und die Beschaffung der Reagenzien, die oft sehr teuer sind.
Dann ist irgendwann mal die Frage, wenn ich eh so viel Geld reinstecke, dann brauche ich Förderung. Und dann bin ich eigentlich genau da, wo der Forscher jeden Tag ist, nämlich sich überlegen, was ist meine Idee, wem kann ich sie verkaufen und wer gibt mir Geld dafür. Ja, dann sind wir fast schon in der professionellen Schiene.
Genau vor diesem Problem steht Rüdiger Trojok. Sein BioStrike-Antibiotika-Projekt wird immer größer. Damit es überhaupt weitergehen kann, hofft er auf Open Drop, ein gemeinsam mit seinem Schweizer Kollegen Urs Gaudenz entwickeltes Gerät, mit dem man kleinste Flüssigkeitsmengen mischen kann. Es soll die lästige Pipettierarbeit im Labor ersetzen. Seine Vision ist,
dass man damit dann wie beim Tricorder in Star Trek dann in der Landschaft rumrennen kann und halt Analysen macht, die er hochlädt ins Internet, dort eine Community von Leuten sitzt, die diese Codes bearbeitet, auswertet, wie dann das Gerät zurücksendet und vor Ort dann die Phagentherapie dann in dem Gerät zusammengebraut wird, die der Patient dann vor Ort braucht. Das ist die Zukunft dieser Technologie. Realistisch jetzt? Ich glaube nicht, dass es in 3 Jahren soweit ist.
Zugegeben, das klingt schon ein bisschen wie Star Trek. Was für Tropfen, meint er? Und was ist eine Phagentherapie? Ich mache mich schlau und lese, dass Phagen spezielle Viren sind, die nur Bakterien angreifen. Phagen können schädliche Bakterien genauso bekämpfen wie Antibiotika, aber ganz spezifisch und gezielt. In Ländern wie Polen oder Georgien werden Phagen schon lange in der Humanmedizin als Therapie eingesetzt. In westlichen Ländern gerieten sie durch die Weiterentwicklung der Antibiotika lange Zeit in Vergessenheit. Rüdiger Trojok will testen, ob Phagen gegen antibiotikaresistente Bakterien einsetzbar sind.
Mit Lactobacillen möchte ich anfangen, mit Joghurtkulturen. Das ist leicht zu handhaben. Und wenn man halt mit einem Organismus arbeitet wie Joghurtkulturen, dann ist es halt auch entsprechend harmlos. Wenn man mit anderen Sachen arbeitet, die nicht harmlos sind, irgendwie Krankheitserregern, ist das natürlich nicht cool. Da werde ich einfach mit den Gesundheitsämtern reden, wenn es soweit ist, was man machen kann, was man nicht machen kann. Aber es gibt jetzt aus meiner Perspektive kein prinzipielles, fundamentales Problem mit dieser Technologie. Es ist nicht generell unsicher oder sowas.
Sein Vorhaben klingt recht komplex. Antibiotikaresistente Bakterien und die passenden Phagen finden und dann alles mit einem Gerät analysieren, das erst noch fertig entwickelt werden muss. Das alles hört sich wie ein richtig großes Forschungsprojekt an.
Ja, ich weiß nicht, was daraus wird. Es ist halt einfach sehr viel Arbeit. Und solange das halt noch auf dem Hobbyniveau läuft, kann man halt Aufklärung machen, kann man halt ein bisschen Wissen verbreiten und kleine Workshops machen und Kunstinteraktionen und Interventionen machen. Aber die große, also die wirkliche Alternative zu einem institutionalisierten Forschungsprogramm schafft man so nicht. Das ist aber das, was mir eigentlich vorschwebt. Halt. Gerade mit dem Biostrike und mit der digitalen Biologie würde ich das eigentlich gerne ein bisschen größer aufgezogen sehen. Allein um halt eben diese Antibiotika-Forschung machen zu können, die, denke ich, wirklich sinnvoll und notwendig ist. Und da braucht es halt dann den Mut der Förderer zu sagen, okay, wir stecken da mal Geld rein und gucken, was bei rumkommt. Muss man mal gucken.
Die einen planen den großen Wurf, die anderen fangen ganz klein an. Biohacker. Das ist eine gut vernetzte und vielfältige Szene, die sich nicht über einen Kamm scheren lässt. Was man aber sagen kann, sie wächst.